Herzlich willkommen zu Herzfan, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Herzfan. Heute möchte ich über Depression sprechen und ein bisschen was aus meinem Leben. Ich nehme ja die Podcast-Folgen für normal Dienstagvormittag auf. Das ist so mein fixer Tag. Da habe ich nicht das Gefühl, es ist jetzt so stressig bis zum Freitag. Manche nehmen das erst am Vortag auf. Da wäre viel zu angespannt, ob ich das dann wirklich schaffe quasi, wenn ich es erst Donnerstag aufnehme für Freitag. Deswegen ist ja Dienstag mein Podcast-Tag. Und ich merke jetzt aber auch heute, gell, es ist voll schwierig, wenn ich davor was anders mache. Sondern für mich hat sich das bewährt, wenn ich wirklich ins Büro gehe und den Podcast aufnehme, weil ich dann nur ruhig bin, dann bin ich nur im Thema, das überlege ich mir ja am Vortag oder auch schon die Tage davor. Am Vortag wird es dann halt konkreter, was ich sagen möchte. Und heute habe ich ja in der Früh Kleinigkeiten erledigt. Gell, ich bin ja beim BPW-Club, bei der gesunden Gemeinde. Und war einfach viel Organisatorisches zu erledigen und ich mir dachte, das passt schon, das geht schon. Aber ich merke halt auch, es geht dann die Energie so verloren und es fällt mir viel schwieriger, den Podcast aufzunehmen und ich fühle mich irgendwie ein bisschen gestresster. Also ich hoffe, das wird nicht mittransportiert. Zeitgleich hat es einfach wirklich diesen Grund, weil mein Gehirn ja dann schon wieder quasi die anderen Dinge abarbeitet. Und wo ich halt jetzt auch stehe, beim Beginn meiner Masterthesis merke ich, ich habe schon die erste Schreibblockade, wo ich nicht einmal angefangen habe, oder? Eigentlich wollte ich gestern anfangen, jetzt möchte ich heute anfangen. Ja, es gestaltet sich nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe, überhaupt einmal zu beginnen, weil ich mir dann immer halt denke, das konnte ich auch noch erledigen davor, das konnte ich auch noch erledigen davor. Und deswegen, ja, ich hoffe, die Woche fange ich an, weil ich halt echt jetzt abschließen möchte. Und dafür ist die Masterthesis wichtig. Für heute habe ich ja das Thema Depression, weil vorige Woche habe ich über Borderline gesprochen. Und auch an dieser Stelle ist es so, wenn du dich selbst betroffen fühlst, weiß ich nicht, ob die Folge für dich das Richtige ist, weil es einfach ein Triggerpunkt sein kann, wenn jemand über etwas spricht, worin du dich vielleicht wiedersiehst oder auch nicht. Ja, das muss man ja auch an der Stelle ganz klar sagen, weil natürlich die Kriterien oder das, was ich auch erlebe, natürlich nicht auf jede Person zutrifft. Das ist ja die große Schwierigkeit, unter Anführungszeichen, mit unserer Psyche. Wenn ich zum Beispiel einen Bruch habe in der Hand, dann habe ich ein Röntgenbild und das ist ganz klar ein Bruch. Also es lässt sich so einfach bestimmen. Das ist halt mit unserem Charakter und Psyche und Diagnostik nicht immer so klar, weil ja die Persönlichkeit dazu kommt, die eigene Erfahrungsgeschichte, der Mensch per se und natürlich auch im beraterischen, therapeutischen Kontext kommt ja die Übertragung, Gegenübertragung wahr, an dem Punkt, was nehme ich überhaupt wahr. Und ich finde, da ist das Beispiel so gut, also so gut, um nochmal an vorige Woche anzuknüpfen, ja, Borderline. Wenn man da in der Supervision manchmal drüber spricht, und ich muss in eine Supervision gehen jetzt im therapeutischen Kontext, dann erzeugt das bei den Supervisoren oft das Gefühl, boah, die hat aber einen Druck gemacht, die Klientin, die hat aber einen Stress gemacht. Und ich habe das nie so empfunden. Für mich war immer das Gefühl eher, na, die weiß einfach, was sie mag. Ja, das heißt, das, was wir in der Praxis oft erleben, hat ja mit uns selbst zu tun, wie wir etwas einschätzen. Und da möchte ich mir wirklich klar distanzieren. Natürlich gibt es eine ganz klare Diagnostik. Ja, natürlich gibt es das. Das ist wirklich so ein Schwerpunkt von Psychologen. Natürlich auch von Psychiatern. Natürlich auch in den Psychiatrien. Natürlich auch in den Reha-Zentren. Da ist es notwendig, eine ganz klare Diagnostik zu machen. Bei uns in der Praxis ist es nicht immer so klar, weil ich zum Beispiel verwende keine psychologischen Tests, ich mache keine Austestungen. Das heißt, das, was ich an Diagnostik habe, folgt natürlich den Kriterien und das habe ich da schon gesagt, da gibt es den ICD-11 und Es gibt auch noch ein anderes Kriterium. Oh, DSMO, glaube ich, mit dem arbeite ich jetzt nicht so viel. Das strukturiert anders. Ja? Und natürlich, wenn ich eine Diagnostik erstelle, schaue ich, ob es da dazu passt. Aber da ist es ja oft ein subjektives Erleben. Ja? Für mich ist, und das habe ich auch schon an der Stelle oft gesagt, Diagnostik eine Brille, durch die der Klient seine Welt erlebt. Also Borderline haben oft eine rosane oder eine rote Brille auf. Ja? Die sind emotional eher stärker im Erleben. Und jetzt kommen wir zur Depression, die haben eher immer eine schwarz gefärbte Brille auf. Ja? Also es ist eher ein bisschen düsterer im Erleben und Gefühle, würde ich mal sagen, verflacht. Ja, an der Stelle so, brauchst du mir nicht schicken, über das Wort verflacht, das war also das diagnostische Kriterium. Aber diese Podcast-Folge hat nicht den psychologischen, diagnostischen Anspruch, sondern den Anspruch, dass wir in ein Erleben kommen, in ein Verstehen von einer Erlebniswelt, die wir so nicht besitzen. Und nicht die rein pathologische Zuordnung nach einem Krankheitsbild. Ja, das ist mit der Folge nicht gewünscht. Und es ist natürlich auch, das muss und möchte ich auch dazu sagen, Depression ist kein Arbeitsbereich für Lebens- und Sozialberatung, aber eben genau deswegen muss man Bescheid wissen, mit was man nicht arbeiten darf. Und deswegen auch eine Podcast-Folge dazu. Und vorige Woche habe ich über das Expertentum etwas gesprochen. Und das ist mir auch nochmal wichtig hier zu sagen, sich wo als Expertin zu fühlen, ist, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwo mache, manchmal schon, manchmal fühle ich mich nicht als Expertin. Ich finde, das ist schwierig, gell? Und da ist auch wieder der Unterschied zwischen dem, was erlebe ich persönlich über mich und was ist aber auch das, was nach außen geht. Und von außen betrachtet kriege ich oft die Rückmeldung, dass ich mich da und da und da so gut auskenne. Aber es ist jetzt so, wenn man in einem Gebiet wo drin ist, dann weiß man auch, wie viel man nur nicht weiß. Und das finde ich, macht es dann immer so schwierig, sich was Experten zu fühlen, weil von außen besitzt man ja dann schon viel Wissen, von 100% jetzt quasi 25. Und das erleben andere schon super, aber man selber weiß ja, boah, da wäre noch voll viel Luft nach oben. Deswegen finde ich das mit dem Expertinnenstatus manchmal schwierig im eigenen Erleben zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Ja, also auch diese Differenzierung da, dass man es vielleicht nicht immer gleich erlebt. Und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass wir irgendwo richtige Expertinnen sind. Aber eben aufgrund auch des Wissens, was man alles noch nicht weiß, erlebt man es manchmal nicht so. Und ich bin sicher keine Expertin in der Diagnostik, obgleich es dazugehört zu meinem Jobs. Ja. Und diese Folge ist wirklich das, so was ich in meiner Praxis erlebe. Und da kann man auch dazu sagen, meine Erfahrung ist, dass man am Land weniger schwer pathologische Fälle hat, weil ein schwer pathologischer Fall ja oft beinhaltet, dass mehr Betreuung braucht als eine Stunde pro Woche. Oft leben die eher im Ballungszentrum, weil dann gibt es halt einfach einen psychosozialen Dienst. Es gibt zum Beispiel das Krisentelefon, wo man hingehen kann. Ja, die bieten ja Vor-Ort-Termine an. Es gibt die Krankenhäuser, wo man dann auf Tageskliniken gehen kann. Also wenn jemand wirklich eine schwere psychische Erkrankung hat, ist die Versorgung am Land fast nicht gegeben. Darum hat man die in der Praxis sehr wenige solche Fälle, sondern es ist alles nur in so, ich sage mal, gut aushaltbaren Bereich. Und das ist ja das, worüber ich heute in meiner Erfahrungswelt spreche, was ich in der Praxis habe. Und andere Fälle gibt es natürlich auch. Wie erlebe ich depressive Menschen bei mir in der Praxis? Also es ist, und auch da wieder, gell, und das kann ich wirklich nicht oft genug betonen, nicht alles trifft auf jeden zu, nicht jeder erlebt es so. Es gibt eine Bandbreite. Und die erleben sehr, sehr häufig, wie wenn sie in Watte gepackt sind. Also wie wenn sie die Gefühle gar nicht wahrnehmen können Und wenn sie Gefühle wahrnehmen, dann sind es eher diese, die so, sag jetzt einmal, so Arbeit sind, ja, also die schwer sind. So wie, sage ich mal, diesen sogenannten Weltschmerz. Und wir kennen das alle. Wir haben viele Krisen im Moment, wobei ich nicht weiß, ob wir nicht immer schon viele Krisen auf der Welt haben, aber im Moment haben wir halt einfach, oder im Moment, aber die letzten paar Jahre haben wir halt einfach viel, viel mehr Informationen dazu, weil wir halt globaler sind. Und deswegen, das heißt, wir sind mit viel mehr Krisenthemen konfrontiert, als wie vor 70, 80 Jahren, also noch bevor es ein Radio gegeben hat, weil wir hatten ja gar keine Information, außer vielleicht vom Nachbarort, ja, und ein bisschen, was halt in der Zeitung stand. Abgesehen davon, dass wir davor ja Selbstkrieg hatten. Also jetzt haben wir halt viele verschiedene Krisen zu verarbeiten. Und wenn jemand so in dieser depressiven Brille die Welt sieht, dann erlebt er diesen Weltschmerz als sehr, sehr massiv. Und Depression kann, aber muss nicht immer auch mit einer Suizid oder sag mal eher mit einer Todessehnsucht so einhergehen. Also diese Sinnlosigkeit im Leben, dass man es auch gar nicht mehr finden kann, die Freude. Ich glaube, Freude ist wirklich das, was die meisten so benannt haben, dass sie da keinen Zugang dazu haben, zur Lebensfreude. Sie kennen das Gefühl nicht mehr finden in sich. Und was die größte Schwierigkeit ja in der Depression ist, was die Menschen erleben, ist dieses, sie können sich nicht mehr motivieren. Sie können in der Früh nicht mehr aufstehen zum Zähneputzen und alles, was so wirklich nur Kleinigkeiten sind, wird auf einmal so riesig, dass es gar nicht bewältigbar ist oder erscheint. So ist die bessere Formulierung. Und das führt dazu, dass sie dann einfach liegen bleiben in Extremfällen. Oder dass Alltagssachen so eine große Hürde sind, dass sie oft 2 Wochen brauchen oder 3 Wochen, bis das überhaupt möglich ist. Also zum Beispiel simple Anrufe, Einkauf erledigen. Ja, und da wird dann halt auch gewählt, wann ist die beste Uhrzeit, um möglichst wenig Belastung zu erleben, weil die Komponente soziale Kontakte auch etwas ist, was sehr eingeschränkt ist. Also die halten das dann fast nicht aus, soziale Kontakte zu pflegen, sich damit auseinanderzusetzen. Die gehen oft in einen sozialen Rückzug und erleben dadurch natürlich dann wieder noch mehr Einsamkeit, was wiederum zu mehr Schmerz führt. Und die Schwierigkeit ist ja oft überhaupt so, wo kann man diesen Kreislauf einfach einmal dann verlassen, weil oft das eine das andere bedient. Wenn man einsam ist, fühlt man sich alleine, wird noch depressiver, die Motivation geht verloren und damit bleibt man dann oft in diesem Kreislauf. Ja, es ist wirklich so ein Kreislauf. Oft kommt Gedankenkreisen dazu, übermäßiges Gedankenkreisen. Das heißt, es wird immer wiederholt und es gibt aber kein Conclusio. Es gibt nie eine Lösung, sondern die Dynamik ist wirklich so eine Spirale und geht immer abwärts, also auch gefühlsmäßig zieht sie nach unten und es gibt keine Möglichkeit, das zu unterbrechen. Und was ja dann bei psychischen Problemen oft dazu kommt, ist ja die Stigmatisierung, diese Abwertung von außen. Ja, du brauchst ja nur, ja, brauchst du nur aussehen, brauchst du ja nur gut fühlen. Aber so einfach ist es nicht, weil wir können halt nicht Gefühle in jemanden einfühlen. Ja, das heißt, wir können es ja nicht einfühlen lassen in uns. Das heißt, wenn jemand keine Lebensfreude empfindet, kann nur jemand sagen, ja, es gibt so viele schöne Sachen auf der Welt. Die andere Person kann das in dem Moment nicht fühlen, hat keinen Zugang dazu. Und was ja das Paradoxe dann auch wieder ist das, was wirklich helfen würde bei Depressionen, wäre Ausdauersport, regelmäßig laufen gehen, weil ich glaube, also auch da bin ich keine Expertin. Es schüttet mehr Serotonin aus. Ja, und das mit Serotonin ist sehr komplex. Da gibt es ja also Wiederaufnahmehemmer oder mehr Ausschüttung. Und das ist ja im Gehirn und sehr Fachbereich von der Psychiatrie. Und wir haben das schon gehabt als Teilbereich. Aber es ist nicht mein primäres Aufgabenfeld, weil ich ja einfach keine Medikamente vergebe. Und laufen gehen würde mehr Serotonin-Ausschüttung möglich machen. Aber jetzt kann sie dir natürlich nicht motivieren, laufen zu gehen. Was auch helfen würde, wäre Tageslichtlampe, weil die auch die Serotoninproduktion stimuliert. Das ist für viele nur eher vorstellbar, dass sie die Tageslichtlampe nehmen. Jetzt ist die Frage, wenn man sowas in der Praxis, sowas, entschuldige die Wortwahl, wenn man so jemanden in der Praxis hat, was ist denn da ein gutes Arbeiten? Also das, was ich erlebt habe, ist, dass ich eher kognitiv sehr schnell bin, eher ungeduldig bin, analytisch sehr stark bin und dass das nämlich ein Stück weit immer im Kontrast ist zur Depression, weil sie sind kognitiv meist etwas langsamer und brauchen länger, um es gefühlsmäßig erfassen zu können. Und was ich in meiner Praxis sehr gut kann und auch sehr viel mache, ist einfach Fragen stellen. Aber damit eine Person auf die Frage antworten kann, braucht zum Beispiel jemand, der depressives Erleben hat, viel länger als wie zum Beispiel jemand im Borderline. Es ist für mich als Person mehr fordernd immer, diese Zeit zu geben, diesen Raum zu geben. Aber genau das ist wichtig, ja? Weil es mehr Reflexionsraum braucht. Und ich mache da halt einfach viel Anteilearbeit, dass nicht ich bin die Depression, ich bin depressiv, sondern ein Anteil von mir erlebt gerade etwas depressiv oder eine depressive Phase. Also da schaue, lasst es sich modellieren, dass es nicht also allumfassend ist, sondern etwas minimiert. Und ich suche da auch immer noch Ausnahmen. Also gibt es auch andere Tage, wo sie was anderes erleben. Wann hat es begonnen? Gab es eine Zeit davor? Und ich stelle ja auch immer die Frage, wo sie hinwollen, also auch ein Zukunftsbild entstehen zu lassen, ja? Damit das auch ein Anteil werden kann. Und das ist ein Großteil der Arbeit, was ich mit Depression mache. Natürlich gibt es da noch viel, viel andere Komponenten und vielleicht nehmen wir mal ein paar Folgen auf zu, was ist transaktionsanalytische Arbeit, was ist systemische Arbeit auch, also wirklich die Methoden. Jetzt an der Stelle würde es den Rahmen sprengen. Jetzt ist es so, dass ich ja sehr lebendig bin, sehr viel Gefühlserleben habe und das ist schon, was ich merke, wenn jemand zu mir kommt. Mit so depressiven Anteilen, die holen sie, sage ich, immer wieder so ein Stück weit von mir Lebensenergie ab. Ja? Das beschreiben sie auch selbst immer, wenn sie bei mir waren, fühlen sie sich etwas belebter und die schaffen es gut, ein paar Tage dann auch für sich gut weiter zu behalten, diese Energie. Zeitgleich überfordert es sie natürlich auch manchmal. Also da sind wir wieder auf dieser Schnittstelle zwischen fordern und überfordern. Aber das gelingt mir meistens ganz gut. Also ich sage, wenn Patienten die Hürde oder Klienten die Hürde schaffen, über die ersten 5 Stunden hinweg wirklich zu bleiben, dann bleiben die meisten Patienten wirklich, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Weshalb 5 Stunden? Ich glaube, 5 Stunden ist so dieser Parameter. Weil erst nach den ersten 5 Terminen sie tatsächlich einmal feststellen, ah, du musst wirklich Zeit mir dafür nehmen, dass ich da hingehe. Das ist Arbeit, was da passiert in der Stunde. Ah, das ist, glaube ich, für viele eine neue Erfahrung, dass es halt kein Kaffeetratsch ist, sondern dass es anstrengend ist. Und sie erhalten dann natürlich auch eine Rechnung und sie sehen, es ist ja mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Und diese ersten 5 Stunden ist so diese Hürde, wenn sie darüber einmal bleiben. Dann ist es meist gut möglich, auch das zu erreichen, weswegen sie überhaupt gekommen sind, obgleich das ja nicht immer klar ist, ja. Weil wenn man schon wüsste, was man möchte, dann ist es ja oft schon die halbe Miete. Ja, also das ist ja was, was im Prozess entsteht. Die Depression, also wie man sie auch diagnostiziert, ist mit dem ICD, wie gesagt, ich habe immer nur den 10er, inzwischen gibt es den 11er. Gibt es ja die Unterteilungen und da ist die Überschrift F3, affektive Störungen, und dann gibt es die Unterteilungen, wo eben F30 die manische Episode wäre, F31 bipolar affektive Störung, F32 depressive Episode, F33 rezidivierende depressive Störung und dann gibt es nur 3 weitere. Und wenn wir suchen uns jetzt nur eins außer, wenn man zum Beispiel F32 die depressive Episode anschaut, gibt es da wieder noch Unterteilungen. Also die F32.0 ist zum Beispiel leichte depressive Episode, die F32.1 mittelgradig depressive Episode. Und ich würde dir sowieso empfehlen, dass du auch als LSBler dieses Buch zur Hand hast, damit du einfach nachlesen kannst und auch ein Stück weit besser diese Diagnostik schaffst, oder es dir leichter von der Hand geht, mit was darf ich arbeiten und mit was nicht. Das ist am Anfang wirklich etwas komplizierter, weil nicht jeder kommt mit einer Diagnose. Aber natürlich kann schon eine Diagnose im Raum stehen, wenn die Menschen zu dir kommen, weil die haben ja Leidensdruck. Ja, und das ist wichtig, dass du für dich klar abgrenzen kannst. Und dafür kannst du ja auch nachlesen, ja. Und kannst dir dann auch zum Beispiel adäquat Psychiater an Psychiaterin verweisen oder ihm sagen, dass du damit nicht arbeiten kannst, willst, darfst, ja. Wenn man da jetzt eine schaut, leider habe ich jetzt nebenbei zugeblättert, jetzt muss ich es wieder neu suchen. Ich wollte einfach nur ein paar Kriterien vorlesen. Depressive Episode wird eben unterschieden zwischen leicht, mittelgradig und schwer. Und die Symptome sind gedrückte Stimmung, Interessensverlust, Freudlosigkeit, Verminderung des Antriebs, erhöhte Ermüdbarkeit, hey, da glaube ich, ist ein Tippfehler, und Verminderung der Energie und Aktivitätseinschränkung. Und das, glaube ich, sind so die wichtigsten Zugangshinweise, wenn du das übermäßig feststellst. Ja, und da ist wieder so diese, was ist angemessen? Angemessen ist, und da stelle ich immer die Frage, für die Person selbst, erlebt sie durch den Rückzug von sozialen Kontakten Leidensdruck? Also gibt es auch einen Anteil, der sich anders wünschen würde? Oder passt das für die Person? Empfindet sie da gar keinen Leidensdruck? Dann wäre es für mich jetzt auch kein Kriterium, nicht, was ich für mich jetzt in meinem Kriterienkatalog dazu nehme. Nur weil ich es bemesse, die hat wenig soziale Kontakte, heißt das ja nicht, dass es wahr ist. Ja? Weil was sind angemessen viele soziale Kontakte? Das ist ein persönliches Empfinden. Sondern ich schaue mal an, was erlebt die Person selbst? Und dafür ist es ja wichtig, zum Beispiel die Kriterien zu kennen, weil du das ja so benennen kannst. Ja? Wie geht's ihr damit? Erlebt sie selbst Antriebsminderung? Erlebt sie selbst gedrückte Stimmung? Erlebt sie selbst Freudlosigkeit? Das ist für mich der Zugang und nicht, würde ich das jetzt so rein interpretieren. Das ist sicher eines der wichtigsten Sachen für mich, dass ich mich da immer an dem Erleben der Klienten orientiere. Und da unterscheidet sie sich dann auch wahrscheinlich ein bisschen von der streng psychologischen, psychiatrischen Diagnostik, die ja schon auch sehr sich an diesem Manual orientiert. Für mich ist es so, wenn jemand wo nicht Leidensdruck empfindet, dann kann das Thema ja mal so bleiben, wie es ist. Ja, und gleichzeitig ist es ja so oft, wenn sich ein Thema löst, löst sich ja ein anderes mit. Ja, weil eben durch mehr Freude am Leben, durch mehr Lust am Leben dann ja auch wieder mehr Lust an sozialen Kontakten entstehen könnte. Aber die sozialen Kontakte wäre jetzt nicht das Thema, an dem wir arbeiten, weil kein Leidensdruck empfunden wird. Und der ICD-11 besteht dann gerne so, dass du auch so ein bisschen mit den Wörtern vertraut bist, worauf achtest du, worauf nicht. Ich weiß zum Beispiel, bei meiner Ausbildung war das jetzt noch gar nicht so ein großer Anteil, ja, die Diagnostik. Da hat sich ja schon sehr viel bei den Ausbildungen geändert. Wir hatten auch damals keinen Marketing-BWL-Anteil. Ja? Also wie man Praxis führt, gab es bei uns nicht. Die meisten Ausbildungsinstitute sind da wirklich jetzt top und haben dann nachgezogen, dass sie das auch anbieten ist nicht das richtige Wort, abdecken wollte ich sagen, genau. Für mich, ich habe mir da halt einfach viel aneignen müssen durch die Psychotherapie-Ausbildung. Aber ich finde es auch als LSBler wichtig, dass man mit dem Wording vertraut ist, um zu wissen, mit was man nicht arbeiten darf. Für heute wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Es ist ja wirklich schon Frühlingsbeginn. Es ist ja, also mir taugt das voll. Ich liebe ja den Winter, aber nur wenn Schnee ist. Dieses gar schon kein Schnee, damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Schalt gerne wieder nächste Woche ein. Ich schaue mal, ob ich bei psychischen Erkrankungen bleibe oder ob mich einfach was anderes gefreut. Schreib mir at herzfilm.at, wenn dich ein Thema interessiert, wenn du eine Frage wozu hast. Für heute noch ein schönes Wochenende. Tschüss!